SR Info. Bilanz am Mittag.
Heute mit Katrin Aue. Herzlich willkommen. Außenministerin Baerbock hat zum Abschluss ihrer Nahostreise die israelische Siedlungspolitik nochmal scharf kritisiert. Gleich unser Thema. Außerdem berichten wir über die Waldbrände im Harz. Die Feuerwehr geht davon aus, dass sie mehrere Tage braucht, um sie zu löschen. Und im Interview der Woche Bundesfinanzminister Christian Lindner. Das internationale Vertrauen in Israel schwindet. Das ist eine Kernbotschaft, die Außenministerin Annalena Baerbock bei ihrer Nahostreise immer wieder betont hat. Grund dafür sei das militärische Vorgehen der israelischen Armee in Gaza und die Siedlungspolitik. Aus der internationalen Gemeinschaft kämen immer mehr Warnsignale an die israelischen Freunde, sagte sie. Von der Realität in Teilen des Westjordanlands konnte sie sich gestern zum Abschluss der Reise noch mal ein Bild machen. Björn Dahke war dabei.
Sarit Michaeli faltet eine Landkarte auf. Die Aktivistin der israelischen Menschenrechtsorganisation B'Tselem steht auf einem Hügel am Stadtrand von Ramallah. Vor ihr und Bundesaußenministerin Annalena Baerbock liegt das palästinensische Dorf Ein Kinia, umgeben von israelischen Siedlungen, die nach internationalem Völkerrecht illegal sind. In etwa einem Monat beginnt die Olivenernte. Das bedeutet, dass diese höher liegenden Olivenbäume für die Palästinenser nicht zu erreichen sind, weil die israelische Armee Hand in Hand mit den Siedlern die palästinensischen Bauern blockiert. Ein großer Teil der Olivenernte ist in Gefahr, fürchtet Michaeli. Und das hätte schlimme Folgen für die Bauern, die Dörfer und die Wirtschaft im Westjordanland insgesamt. Die Menschenrechtlerin fordert die deutsche Außenministerin auf, den Druck auf Israel zu erhöhen. Baerbock antwortet, dass sie das in Israel angesprochen habe. Ich habe unterstrichen, dass die größte Bedrohung für Israels Sicherheit ist, dass das Westjordanland explodiert. Wir versuchen das seit Monaten zu verhindern. Für die Sicherheit Israels und auch für die Palästinenser hier. Die Gewalt radikaler Siedler, die Unterstützung durch rechtsextreme israelische Regierungspolitiker, das war ein Thema auf Baerbocks Nahostreise. Arabische Länder blicken skeptisch auf Deutschland und werfen der Bundesregierung vor, nach dem Überfall der Hamas auf Israel zu einseitig zu agieren. Diese Reise soll diesen Eindruck offenbar ein Stück korrigieren.
Wer Menschen angreift, aus ihren Häusern vertreibt oder sogar tötet, muss zur Rechenschaft gezogen und hart bestraft werden. Der Siedlungsbau im Westjordanland, das haben wir mehrfach deutlich gemacht, verstößt ganz eindeutig gegen das Völkerrecht.
Die Grünen-Politikerin hat das nach eigener Aussage auch ihren israelischen Gesprächspartnern gesagt. Wie Außenminister Katz und Verteidigungsminister Gallant darauf reagiert haben, ist nicht zu erfahren. Baerbock tritt in Tel Aviv allein vor die Mikrofone. Am Abend davor hatte sie sich mit Familien der Hamas-Geiseln getroffen. Etwa 100 sind noch in der Gewalt der Terrororganisation. Auch eine sehr niedrige, zweistellige Zahl Deutscher oder Menschen mit deutscher Familie. Die Außenministerin versucht es auf dieser Reise immer wieder mit Appellen. Die Hamas müsse die Geiseln freilassen, die israelische Regierung solle einem Abkommen zustimmen. Die Ministerin sagt, Israel habe das Recht, im Westjordanland Terrorstrukturen zu bekämpfen, aber die Armee müsse verhältnismäßig vorgehen. Über die Aussagen einiger Minister zeigt sie sich irritiert.
Wenn Mitglieder der israelischen Regierung selbst fordern, im Westjordanland genauso vorzugehen wie in Gaza. Genau das gefährdet akut die Sicherheit Israels.
Denn solche Worte könnten der Nährboden sein für neue Gewalt. Das hat Baerbock auch auf den ersten Stationen ihrer Reise mitbekommen, in Saudi-Arabien und Jordanien. Dort ist der Frust groß, dass bisher kein Gaza-Abkommen zustande gekommen ist. Umso wichtiger ist für die Außenministerin ein Signal der Deeskalation.
Die israelische Regierung könnte verlorenes Vertrauen international aus meiner Sicht auch wiedergewinnen, indem es in einem ersten Schritt die laufenden Siedlungsprojekte stoppt.
Zurück im Westjordanland. Menschenrechtlerin Michaeli bleibt skeptisch, ob die deutschen Appelle gehört werden. Die Lage im Westjordanland verschlimmert sich. Es gibt fast täglich Angriffe von Siedlern am helllichten Tag, obwohl es Sanktionen gibt und obwohl das international verurteilt wird.
Ein Realitätscheck. Bundesaußenministerin Baerbock war zum Abschluss ihrer Nahostreise im Westjordanland unterwegs. Michel Barnier heißt der neue französische Premier. Präsident Emmanuel Macron hat den konservativen Politiker für den Job ausgeguckt und auch schon ernannt, obwohl ja das Linksbündnis die Wahl gewonnen hatte. Das dürfte gravierende Probleme geben bei der Regierungsbildung und später dann auch im Parlament. Aber jetzt legt Barnier erstmal los. Gestern hat er sein erstes Fernsehinterview gegeben. Stefanie Markert.
Karriere wolle er nicht mehr machen in seinem Alter, startet der 73-jährige Michel Barnier in sein erstes TV-Interview als Premier. Warum er ernannt worden sei, sei es die Erfahrung, fragt die Moderatorin des Kanals TF1 nach, eine Steilvorlage für Barnier.
J'ai simplement parcours assez long.
Ich habe eine lange Laufbahn hinter mir, immer gestützt auf das Votum der Bürger. Eine Zeit lang war ich jüngster Abgeordneter Frankreichs, ein Titel, den man recht schnell wieder verliert. 17 Jahre lang hatte ich die Ehre, mein Departement Savoyen zu regieren. Dabei habe ich unter anderem mit Jean-Claude Killy Olympische Winterspiele organisiert. Ich war in verschiedenen Ministerien für Umwelt, Landwirtschaft, Fischfang. Die Fischer vergesse ich nicht. Da hat er aber glatt das Außenministerium vergessen, dem er vorstand. Er bezeichnet sich als Montagnard, als Bergbewohner. Die französischen Alpen sind seine Heimat. Berg- und Talfahrten gab es für ihn auch im politischen Leben. Er scheiterte in seiner eigenen Partei, bei den konservativen Républicains, bei Vorwahlen für eine Präsidentschaftskandidatur und wurde auch nicht EU-Kommissionspräsident. Dafür Mr. Brexit. Sein europäisches Engagement begann jedoch früher. Ich erinnere mich, dass ich 5 Jahre lang mitten in der Finanzkrise Kommissar für Finanzregulierung war und für Ordnung, Moral, Transparenz und Verantwortungsbewusstsein sorgen musste gegenüber Bankern, die dachten, sich alles erlauben zu können. Ein Ultraliberalismus, der Millionen Arbeitsplätze zerstört hat. Und dann diese komplexe Brexit-Verhandlung mit der Unterstützung unseres Präsidenten, der Bundeskanzlerin und anderer habe ich die Interessen Europas verteidigt. Nun wolle er sich die Ärmel hochkrempeln. Respekt für das Parlament, in dem er keine Mehrheit hat, für die Sozialpartner, für die Bürger, kündigt Barnier an. Jeder Einzelne sei wichtig.
Chaque citoyen est important.
Selbst die Linke, also den eigentlichen Sieger der Parlamentswahl, könne er sich in seiner Regierung vorstellen.
Oui, des gens de gauche. Il y a de bonnes idées partout.
Nur plant die eher ein Misstrauensvotum, um ihn zu kippen. Barnier erklärte im TV-Interview, er wolle auch Minister aus dem Macron-Lager. Vielleicht blieben einige gleich im Amt.
Ouvrir la porte et ouvrir la table à tous ceux qui le voudront.
Man müsse die Tür öffnen und alle, die wollen, an einen Tisch holen, so Barnier, der ausgerechnet vom rechtsnationalen Rassemblement National, gegen den alle Front gemacht hatten, toleriert werden könnte. Nur um welchen Preis? Barnier hatte 2021 noch ein mehrjähriges Einwanderungsmoratorium gefordert. Er habe nichts oder sehr wenig mit dem RN gemein, respektiere aber dessen 11 Millionen Wähler.
11 Millionen Français qui ont voté pour le Rassemblement National, leur voix compte.
Es gäbe keine rote Linie, etwa um das Wahlsystem zu ändern oder die unbeliebte Rentenreform im Rahmen des Budgets zu verbessern. Barniers 3 Prioritäten: Schulden nicht wachsen lassen, Einwanderungsströme beherrschen und Arbeit aufwerten. Macron hat er früher deutlich kritisiert. Nun will der Präsident eine anspruchsvolle Koexistenz mit Barnier und lässt ihm Freiraum. Was Barnier selbst dazu sagt?
Le président doit présider, le gouvernement doit gouverner.
Der Präsident lenke, der Premier regiere. Pragmatisch, integer, ein Mann des Kompromisses mit soliden Überzeugungen, sagen die einen. Andere halten ihn für abgehoben, für ein politisches Fossil. Michel Barniers eigenes Fazit?
La situation est extrêmement grave, mais il y a aussi des raisons d'espérance.
Die Lage sei gravierend, aber es gebe Grund zur Hoffnung.
Über das erste TV-Interview von Frankreichs neuem Ministerpräsidenten Michel Barnier hat Stefanie Markert berichtet. Noch 58 Tage, dann wird in den USA ein neuer Präsident oder eine neue Präsidentin gewählt. Donald Trump und Kamala Harris sind mitten im Wahlkampf. Zumindest seine republikanische Partei hatte Donald Trump bislang fest im Griff, egal oder fast egal, was er machte. Die Partei folgte ihm. Jetzt aber treten immer mehr auch prominente Republikaner öffentlich auf, die vor Trump warnen. Einige rufen sogar dazu auf, für die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris zu stimmen. Nina Barth berichtet.
Sie werde alles tun, um die Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus zu verhindern, sagt Liz Cheney seit Monaten. Und nun hat die prominente Republikanerin angekündigt, nicht einfach nur nicht für Trump zu stimmen, sondern dessen Gegnerin, die Demokratin Kamala Harris, zu wählen, aufgrund der Gefahr, die Donald Trump darstelle.
Because of the danger that Donald Trump poses, Not only am I not voting for Donald Trump, but I will be voting for Kamala Harris.
Die Tochter von Ex-Vizepräsident Dick Cheney hat nun außerdem erklärt, dass auch ihr Vater für Kamala Harris stimmen werde. Liz Cheney hatte sich seit dem Angriff auf das US-Kapitol 2021 offen gegen Trump gestellt, verlor deshalb am Ende ihre Führungsrolle in der Republikanischen Partei und ihren Sitz im Abgeordnetenhaus. Liz Cheney war eine von nur zwei Republikanern im Untersuchungsausschuss zum Sturm auf das US-Kapitol. Der zweite, Adam Kinzinger. Auch der ehemalige Abgeordnete warnt seitdem vor Trump und unterstützt Harris öffentlich. In der ABC Late Night Show Jimmy Kimmel sagte Kinzinger vor einigen Tagen:
My party has just gone off the rails and they no longer defend democracy.
Seine Partei sei aus den Fugen geraten und verteidige die Demokratie nicht mehr. Auf dem Parteitag der Demokraten trat Kinzinger auf als einer von mehreren republikanischen Rednern. Der ehemalige Vizegouverneur von Georgia, Jeff Duncan, nutzte die Bühne, um an seine Parteifreunde und an unentschlossene Wähler zu appellieren, Harris zu wählen.
Our party is not civil or conservative. It's chaotic and crazy. And the only thing left to do is dump Trump.
Die Republikanische Partei sei nicht mehr bürgerlich oder konservativ. Sie sei chaotisch und verrückt. Das Einzige, was übrig bleibe, sei, Trump fallen zu lassen. Dump Trump, so Duncan. Andere Republikaner wie Trumps damaliger Vizepräsident Mike Pence verwehren Trump ihre Unterstützung, gehen aber nicht so weit, dazu aufzurufen, Harris zu wählen. Dass namhafte Republikaner wie Liz Cheney das tun, ist
absolutely unprecedented in the United States.
Absolut beispiellos in den USA, sagt Politikwissenschaftler Chris Adelson von der American University. Diese einzigartige Situation könne einen Einfluss auf das Wahlergebnis haben, vor allem mit Blick auf die Swing States, in denen Trump und Harris in Umfragen sehr eng beieinander liegen. Selbst wenn Liz Cheney in einem dieser Swing States Bundesstaaten, die mal republikanisch, mal demokratisch wählen und deshalb besonders umkämpft sind, nur ein paar tausend Wähler beeinflusse, könne das den Unterschied machen, sagt Adelson. Und er erinnert an 2017, als Emmanuel Macron in Frankreich das Präsidentschaftsrennen gegen die Rechtspopulistin Marine Le Pen gewann. Adelson sieht Parallelen zu der momentanen Situation in den USA.
In normalen Zeiten unterstützen Republikaner Republikaner und Demokraten Demokraten. Das jetzt ist ein Signal, das den Wählern sagt, dass etwas sehr Ungewöhnliches passiert. Es ist wie in Frankreich im Jahr 2017, als konservative Macron und seine Partei gegen Le Pen unterstützt haben. Es gibt Anzeichen dafür, dass dies einen Effekt hatte.
Wie groß der Effekt am Ende tatsächlich sein wird, sei nicht vorherzusehen, so Adelson. Aber wenn er Trump wäre, würde er sich Sorgen machen.
Es erinnert schon an die riesigen Waldbrände im Harz 2022. Damals waren die Feuer am Brocken über Tage nicht zu löschen. Sie flammten immer wieder auf. Seit gestern brennt es wieder lichterloh. Mehrere einzelne Brände haben sich zu einer riesigen Feuerfront entwickelt. Stefan Schulz berichtet.
Inzwischen sollen mehr als 20 Hektar Wald in Flammen stehen. Jerry Grunau, der Einsatzleiter der Feuerwehren, rechnet damit, dass die Löscharbeiten mehrere Tage dauern werden.
Also im Vergleich zu vor 2 Jahren ist die Lage auf jeden Fall schwieriger und auch schlimmer anzuerkennen. Also rein optisch, es ist stärker als vor 2 Jahren.
Der Landkreis Harz hat gleich mehrere Löschflugzeuge und Hubschrauber angefordert, die helfen sollen, den Brand im Nationalpark Harz unter Kontrolle zu bringen.
Nach meinen Erkenntnissen sind 4 Flugzeuge geplant und 3 Hubschrauber.
Der Einsatz der Löschflugzeuge wird von einer mobilen Einsatzzentrale koordiniert. Uwe Fricke, Kreisbrandmeister in Goslar, hat sie in der Nacht mit Feuerwehrleuten auf dem Wurmberg im niedersächsischen Teil des Harzes aufgebaut.
Also die Einheiten aus dem Landkreis Goslar, die werden nach wie vor hier erstmal die Brandbekämpfung unterstützen. Parallel dazu werden wir auf dem Wurmberg, das ist im niedersächsischen Teil des Harzes, eine Flugkoordination aufbauen mit einem großen Einsatzleitwagen. Und wir werden in der Ortschaft Elend, das ist nicht weit weg hier von der Einsatzstelle, einen Feldflughafenbetrieb aufbauen, wo die Hubschrauber und so weiter getankt werden.
Die Löschhubschrauber bekommen ihr Löschwasser aus einem Wasserrückhaltebecken in Braunlage. Die Löschflugzeuge selbst steuern den Flugplatz Ballenstedt an. Dort sollen sie von Löschwagen der Feuerwehren mit Wasser betankt werden. Feuerwehrleute legen inzwischen auch Gegenfeuer, um dem Feuer laut Einsatzleiter Jerry Grunau die Nahrung zu nehmen.
Parallel dazu wird auch noch eine Schneise geschlagen mit einem Harvester, sodass auch dort die Bäume entfernt werden können, dass dem Feuer nochmal weniger Nahrung geboten wird in Richtung Westen. Wir sind parallel auch dazu dabei, im nördlichen Bereich eine Behelfsbrücke über das THW bauen zu lassen, sodass wir von dort aus auch nochmal einen Angriffsweg hätten, um die Brandbekämpfung vornehmen zu können.
Das Feuer im Nationalpark Harz war gestern Nachmittag am Königsberg ausgebrochen. 500 Menschen mussten vom Brocken evakuiert werden. Das gesamte Gebiet im Nationalpark Harz ist gesperrt.
Heute ist der 10. und damit vorletzte Wettkampftag bei den Paralympics in Paris. Gestern gab es ja gleich 6 Medaillen für das Team Deutschland. Wie es heute weitergegangen ist, berichtet Holger Gerska.
Die Dressurreiterin Annalena Niehus hat wie schon der Schwimmer Josia Topf jetzt 3 Medaillen hier in Paris gewonnen. Nach 2x Bronze in der Mannschaft und im Einzel war Silber in der Kür für sie der größte Erfolg. Eine weitere Medaillenhoffnung scheiterte an einer Nasennebenhöhlenentzündung. Die Radsportlerin Maike Hausberger lag schon zur Hälfte des Straßenrennens aussichtslos zurück. Aber mit Gold im Zeitfahren und Bronze im Bahnradsport waren ihre Paralympics ohnehin schon ein Erfolg. Für die letzten Schwimmfinals am Abend hat sich auch Verena Schott als Vorlauf-Siebte über 100 Meter Rücken qualifiziert. Tanja Scholz, gestern Abend Silbermedaillengewinnerin über 50 Meter Freistil, und Gina Böttcher stehen im Endlauf über 50 Meter Rücken.
Im Interview der Woche wird gleich Christian Lindner befragt, der Bundesfinanzminister. Jetzt erstmal weitere Meldungen von Florian Mayer.
Der Vorsitzende des Europaausschusses im Bundestag, Hofreiter, hat schärfere Maßnahmen im Kampf gegen eine Online-Radikalisierung gefordert. Der Grünen-Politiker sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, die Verbreitung menschen- und verfassungsfeindlicher Inhalte im Internet müsse gestoppt werden. Das müsse auch den US-Unternehmer Musk treffen, wenn sich seine Plattform X, ehemals Twitter, nicht an die Regeln halte. Bundeskanzler Scholz hält trotz schlechter Umfragewerte an seiner Kanzlerkandidatur fest. Scholz sagte dem Tagesspiegel, er rechne fest damit, so ein starkes Mandat zu bekommen, dass die SPD auch die nächste Regierung anführen werde. Er zeigte sich auch überzeugt, dass er die Unterstützung von Verteidigungsminister Pistorius hat. Dieser schneidet bei Umfragen zur Beliebtheit schon länger deutlich besser ab. Die Ukraine hat wieder einen massiven russischen Drohnenangriff gemeldet. Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe hat Russland in der Nacht mit insgesamt 67 Langstreckendrohnen angegriffen. Davon seien 58 Drohnen abgeschossen worden. Zu möglichen Opfern oder Schäden lagen zunächst keine Angaben vor. Russland meldet unterdessen einen Drohnenangriff im Gebiet Woronesch. Mehrere Ortschaften seien evakuiert worden. Ein Objekt mit explosivem Material sei getroffen worden. Beobachter gehen davon aus, dass ein Munitionslager getroffen wurde. Im Saarland infizieren sich immer mehr Schafe und Rinder mit der Blauzungenkrankheit. Das teilte das saarländische Umweltministerium dem SR mit. Demnach wurden bislang 28 Tiere positiv auf die Krankheit getestet. In 60% der Fälle handele es sich um Schafe. Laut dem Ministerium ist eine Impfung bislang die einzige wirksame Maßnahme gegen die Krankheit. Wie viele Betriebe bislang davon Gebrauch gemacht haben, konnte das Ministerium nicht mitteilen.
SR Info. Das Interview der Woche.
Christian Lindner ist FDP-Chef und als solcher erlebt er gerade eine Niederlage nach der anderen. Seine Partei hat drastisch verloren seit der letzten Bundestagswahl in den Umfragen bundesweit, aber auch real bei vielen Landtagswahlen. Jetzt sitzt sie auch in Thüringen und Sachsen gar nicht mehr im Landtag. Und Bundesfinanzminister ist Lindner ja auch noch. Und auch in dem Job läuft nicht alles rund, im Gegenteil. Lissy Kaufmann aus dem ARD-Hauptstadtstudio hat mit ihm gesprochen.
Herr Lindner, die Sommerpause ist zu Ende. Hatten Sie in diesem Sommer neben den Änderungen am Entwurf für den Bundeshaushalt und dem Wahlkampf in Sachsen und Thüringen überhaupt mal Zeit, den Kopf für ein paar Tage freizukriegen?
Danke der Nachfrage. Ja, meine Frau und ich, wir waren eine Woche unterwegs in Italien und haben dann auch noch ein paar Tage zu Hause verbracht, was eine besondere Freude war, denn da hatte ich einmal Zeit für den Haushalt im engeren Wortsinne.
Das heißt, das entspannt Sie, zu Hause mal den Haushalt zu machen und nicht nur den Bundeshaushalt?
Ja, absolut. Ich bin gerne im Garten. Ich verbessere gerne irgendwie etwas zu Hause oder kümmere mich um ganz alltägliche Dinge wie Einkauf, Kochen und all das, was sonst vielleicht liegen bleibt.
Und was kocht der Finanzminister am liebsten?
Man sagt mir eine recht gute Bolognese nach.
Okay, italienisch also.
Ja, ich bin beim Kochen eher in den Anfängergraden. Aber bei Bolognese habe ich inzwischen eine gewisse Expertise.
Herr Lindner, seit den schlechten Ergebnissen bei den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen für die FDP, da mehren sich die Stimmen in Ihrer Partei, die einen Austritt aus der Ampel fordern. Und für den Fall, dass Sie diesen Schritt nicht gehen, fordert die Basisinitiative Weckruf sogar Ihren Rücktritt und schlägt als Nachfolger Generalsekretär Bijan Dzhirsaray vor. Wie besorgt sind Sie über die Stimmung in der eigenen Partei?
Ich kenne meine Partei sehr gut und weiß deshalb, dass meine Parteifreundinnen und Parteifreunde Aufs und Abs kennen und deshalb starke Nerven haben. Uns geht's um die Lage unseres Landes. Die Regierung hat einen Auftrag und wir messen diese Regierungsbeteiligung der FDP daran, ob jetzt in der verbleibenden Wahlperiode noch Gutes bewirkt werden kann. Das ist zum einen die Notwendigkeit, unsere Wirtschaft wieder auf einen Erfolgskurs zu bringen. Wir haben ja über 10 Jahre Wettbewerbsfähigkeit verloren. Es ist jetzt möglich geworden, eine Wachstumsinitiative zu beschließen in der Bundesregierung, die mindestens erste Schritte in Richtung mehr Wettbewerbsfähigkeit umfasst. Das würde ich gerne umsetzen. Und zum anderen brauchen wir eine große gemeinsame Kraftanstrengung, um wieder Ordnung und Konsequenz bei der Migration zu erreichen. CDU, CSU, SPD, Grüne und FDP als Parteien des demokratischen Zentrums sind hier aufgerufen, ein drängendes Problem der Bürgerinnen und Bürger, das auch den sozialen Frieden in unserem Land gefährdet, gemeinsam zu lösen. Und wenn wir bei den beiden großen Aufgaben Fortschritte machen, würde ich das sehr begrüßen. Daran messen die Bürgerinnen und Bürger die Regierung und ich messe die Koalition auch daran.
Ändert sich Ihre Einstellung zur Ampel und zum Verbleib in der Ampel eventuell nach der Landtagswahl in Brandenburg?
Nein. Wir sind orientiert auf die Aufgaben für unser Land. Was im Rahmen der Ampel und den politischen Limits dieser Konstellation möglich ist, sollte umgesetzt werden, weil wir schlicht keine Zeit verlieren sollten. Unsere Wirtschaft tritt auf der Stelle, das muss sich ändern. Wir sehen das Erstarken der politischen Ränder. Wir sehen den großen Zulauf für AfD und BSW. Und darauf müssen wir eine Lösung finden. Und das Kernthema, das die Menschen hier beschäftigt, ein richtiger Triggerpunkt, das ist das Gefühl, die Kontrolle über die Einwanderung nach Deutschland ist verloren gegangen. Es ist ja bekannt, Frau Kaufmann, dass ich seit Jahren, 8, 9 Jahren, für ein anderes Management der Einwanderung nach Deutschland arbeite. Manches ist jetzt auch während der Regierungszeit der Ampel bereits gelungen zu verändern, auch Vorschläge, die wir eingebracht haben. Aber es ist immer noch viel zu tun. Vollzugsdefizite bei den Ländern, unausgeschöpfte rechtliche Möglichkeiten in der Gesetzgebung des Bundes, Aktualisierungsbedarf möglicherweise auf der europäischen Ebene. Da darf es keine Denkverbote geben. Für uns gibt es da auch keine Denkverbote. Was das internationale, das europäische Recht, was das deutsche Recht angeht, gibt es die nicht. Und ich sage ausdrücklich, wenn es eine Notwendigkeit geben sollte, auch das Grundgesetz noch einmal zu verändern, zu einer solchen Debatte wären wir bereit.
Inwiefern könnte denn oder sollte das Grundgesetz geändert werden?
Ich habe jetzt keinen konkreten Vorschlag. Es gibt ja Gespräche zwischen der Bundesregierung, den Ländern und der CDU-CSU-Opposition. Und wenn aus dem Kreis, die sich fachlich damit beschäftigen, es eine Liste gibt von Dingen, die zu verändern sind, dann müssen wir das, was möglich ist, umsetzen und realisieren. Ich nehme ja wahr, dass auch etwa die Gemeinden und die Landkreise sich mit Vorschlägen melden. Was ist zu tun beim Status der subsidiär Schutzbedürftigen in unserem Land? Gibt es eine Notwendigkeit, bei der Unterstützung der Geflüchteten aus der Ukraine etwas zu verändern? Brauchen wir mehr sichere Herkunftsländer? Und das ganz aktuelle, tagesaktuelle Thema, die Frage der Zurückweisungen an der deutschen Grenze. Hier darf es keine Denkverbote geben.
Aber Sie stellen ja eine mögliche Änderung des Grundgesetzes nicht einfach so in den Raum, ohne irgendwas im Hinterkopf zu haben, was damit gemeint ist. Geht es da auch ums Grundrecht auf Asyl?
Ich will das gar nicht konkretisieren, sondern nur die Bereitschaft meiner Partei unterstreichen, dass das, was getan werden kann und muss, angegangen werden soll. Es gibt ja in der Debatte Vorschläge und die sollte man diskutieren. Ich bin jedenfalls dagegen, von vornherein Dinge auszuschließen. Ich bedauere, dass die Grünen ja jetzt schon öffentlich, obwohl es laufende Gespräche gibt, sich gegen die Zurückweisung an der deutschen Grenze ausgesprochen haben. Das ist nicht hilfreich für die Gespräche, die die Regierung mit Ländern und der CDU-Opposition führt. Umgekehrt will ich sagen, dass mich aber auch bekümmert, wie die CDU der Versuchung erliegt, taktisch mit dem Thema Migration umzugehen. Ich verstehe die Ungeduld von Friedrich Merz und teile sie. Es muss noch mehr passieren. Aber wir alle sollten eine gewisse Demut haben, denn es sind auch CDU-Landesregierungen, in denen es Vollzugsdefizite gibt. Ich nenne das Beispiel Nordrhein-Westfalen. Wir haben viele Versäumnisse und Probleme als Erbe der Einwanderungspolitik der Ära Merkel. Und deshalb steht auch der CDU wie uns allen gut an, konstruktiv und ohne taktische Überlegungen mit dieser Frage umzugehen.
Sie haben es in dieser Woche auch schon mal ganz drastisch gesagt. Sie haben gesagt, die Leute haben die Schnauze voll davon, dass dieser Staat möglicherweise die Kontrolle verloren hat bei Einwanderung und Asyl nach Deutschland. Sie klangen da ziemlich wütend. Auf wen?
Ich bin's auch. Denn ich kann die Bedenken, die geäußert werden und auch teilweise die Naivität kaum mehr ertragen. Für mich ist das ja lange ein Thema schon. Schon 2015, 2016 habe ich darauf hingewiesen, dass wir unser Recht beanspruchen müssen, zu entscheiden, wer nach Deutschland kommt, wer hier bleiben darf und wer keinen dauerhaften Aufenthalt in unserem Land haben darf. Für mich ist das wirklich eine Frage unserer Liberalität. Unsere Gesellschaft ist nicht ethnisch oder kulturell oder religiös homogen, sondern sie ist vielfältig. Wir brauchen Einwanderung. Wir sind in die Welt geöffnet. Aber wir müssen entscheiden können. Und diese Kontrolle ist zu lange verloren gegangen. Mühsam erarbeiten wir sie uns zurück. Und mir können Ambition und Tempo dabei nicht hoch genug sein.
Innerhalb der Ampelregierung, mit wem können Sie noch über solche Themen mit den Grünen sprechen? Gibt es da jemanden, der da vielleicht mehr Verständnis für hat? Oder ist es ein Thema, das Sie gar nicht mehr ansprechen können?
Sie wollen mich wieder in so eine innerkoalitionäre Konfliktsituation
Sie
führen.
Sie haben die Grünen genannt, Herr Lindner.
Die Grünen haben sich selbst in die öffentliche Rolle gebracht, wenn ich in dieser Woche die Titelseiten von verschiedenen Zeitungen sehe, dass sie in diesen Gesprächen oder aus diesen Gesprächen öffentlich jetzt schon über ihre politischen Grenzen und roten Linien gesprochen haben. Nicht ich nenne die Grünen, sondern die Grünen haben selbst die Öffentlichkeit gesucht.
Wovon gehen Sie denn aus, was dann im nächsten Jahr im September passieren wird nach der Bundestagswahl? Rechnen Sie damit, dass Sie nochmal Teil einer Regierung und vor allen Dingen Teil des Bundestages sein werden?
Ja, aber selbstverständlich Teil des Bundestages und wir kämpfen, dass wir auch weiter die Regierungspolitik in Deutschland mitbestimmen. Wir werden im nächsten Jahr ja als eine eigenständige politische Kraft für unsere Überzeugungen werben. Was sich daraus koalitionspolitisch im nächsten Jahr ergibt, kann man noch gar nicht jetzt sagen. Man muss ja die Wahlprogramme sich ansehen. Jedenfalls bin ich überzeugt, dass wir etwas vorzuweisen haben. Vor allen Dingen haben wir aber viele Ideen darüber hinaus, was noch zusätzlich unser Land braucht in den nächsten Jahren. Und mit diesem Programm und unseren liberalen Grundüberzeugungen, als, ich glaube, sagen zu können, der einzigen Partei, die auch wirklich das Individuum schaut und nicht nur auf Staat oder große Gruppen, da haben wir Startchancen im nächsten Bundestagswahlkampf. Ich bin also da tatendurstig und kampfeslustig.
Herr Lindner, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Danke Ihnen, Frau Kaufmann.
Der FDP-Politiker Christian Lindner im Interview der Woche, befragt von unserer Hauptstadtkorrespondentin Lissy Kaufmann. Zum Wetter. Heute ist noch ein Spätsommertag, der den Namen verdient. 26 bis 29 Grad heute. Zum Abend hin ziehen dann erste Wolken auf. Etwa ab Mitternacht gibt's Schauer und Gewitter. Und ab morgen wird's dann wechselhafter und es kühlt auch deutlich ab. Morgen mit Regen am Vormittag und aber dann doch nochmal etwas Sonne am Nachmittag bei bis 24 Grad maximal morgen. Und die neue Woche geht mit dichten Wolken und vielen Schauern und Gewittern los. Und dann ist es auch schon nur noch 21 Grad warm, maximal. Das war die SR-Info-Bilanz am Mittag. Wenn Sie unsere Sendung nachhören möchten, können Sie das gleich online tun, als Podcast auf sr2.de zu finden. Mein Name ist Katrin Aue. Ich wünsche Ihnen einen sehr schönen Nachmittag. Tschüss.